Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Abend. Unsere Themen: Phil und Sophie philosophieren für Kinder, eine Tagung im Rahmen der Phil Cologne in Köln. Modelle der Marktwirtschaft, eine gleichermaßen philosophische wie soziologische Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus. Die gesellschaftlichen Umbrüche in Russland, ein zeitgeschichtliches Kolloquium in Berlin. Wie Straßencafés und öffentliche Plätze ein Stadtbild prägen, eine Tagung in Zürich. Und Roboterethik, wie viel Moral brauchen intelligente Maschinen? Vor über 20 Jahren erschien der Roman Sophies Welt des norwegischen Autors Jostein Gaarder. Es war eigentlich ein Kinder- und Jugendbuch, das als Einführung in die Philosophie gedacht war. Tatsächlich wurde es hauptsächlich von Erwachsenen gelesen und wurde auch in Deutschland zum Bestseller. Seitdem sind viele populäre Bücher über Philosophie veröffentlicht worden, meistens mit dem Anspruch, kinderleicht zu sein. Die Philosophie ist populär geworden. Vorgestern ging in Köln die Phil Cologne zu Ende, die sich selbst als internationales Philosophiefestival versteht. Über 11.000 Besucher kamen. Im Mittelpunkt standen in den 7 Tagen Fragen nach dem Menschsein, nach der Zukunft und danach, wie wir leben wollen. Am Dienstag gab es eine Veranstaltung über Philosophie für Kinder und Jugendliche. Ulrike Burgwinkel hat diese Veranstaltung beobachtet und ist jetzt im Studio. Waren denn dort auch Kinder und Jugendliche dabei oder waren es wieder einmal Erwachsene, die über Kinder und Jugendliche philosophierten?
Nun ja, Herr Schröder, es gab keine Vorführeffekte, es waren keine Kinder dabei. Die Fachtagung diente, würde ich jetzt mal sagen, so zur theoretischen Ernüchterung nach dem großen Fest. Aber es gab 2016, also in diesem Jahr, 2600 Jugendliche bei einem Projekt, das heißt Klasse Denken. Und das ist ein Format, da kommt ein Lehrer mit seinen Schülern zusammen, ein Moderator, der von der Phil Cologne gestellt wird, und tagsüber sitzen die dann zusammen und reden. Man kann natürlich sagen, die philosophieren. Da gibt es Themen wie zum Beispiel Casting, Gesellschaft und Konkurrenz. Oder denn was anderes war der innere Schweinehund, wie überwinde ich den? Oder kann ich überhaupt noch Leberwurst essen? Wie ist das mit Tierrechten? In diesem Jahr war die Bundeszentrale für politische Bildung Kooperationspartner der Phil Cologne. Und der Präsident Thomas Krüger beschreibt mal das Ziel des gesamten Projektes.
Wir müssen in der politisch-historischen Bildung schon seit Jahren gegen die Dominanz von Sprachen und Naturwissenschaften ankämpfen. Also alles das, was mit dem PISA-Prozess eigentlich zusammenhängt. Und insofern ist uns jede Innovation geradezu ein Geschenk. Und Philosophie für den Unterricht zu erschließen, hat immer etwas mit Persönlichkeitsbildung auf der einen Seite zu tun, mit Fertigkeiten, die ich bei Urteilsbildung, übrigens auch bei den naturwissenschaftlichen Fächern, brauche. Und diese Fähigkeit zu argumentieren, Schlüsse zu ziehen, Konsequenzen zu ziehen, da kann die Philosophie unglaublich viel leisten.
Also nachdenken, argumentieren, Schlüsse ziehen. Die aktuellen Lehrpläne würden das vermutlich Schlüsselkompetenzen nennen.
Naja, nachdenken, argumentieren, Schlüsse ziehen, das ist ja allein noch keine Philosophie, sondern das sind Strategien und Fähigkeiten, über die jeder verfügen sollte. Fähigkeiten, die auch in der Schule vermittelt werden sollten. Warum kann die Philosophie da so besonders viel leisten?
Ich hatte den Eindruck, dass sie als besonders transfertauglich angesehen wird. Viel Didaktik wurde diskutiert, viele Methoden, vor allen Dingen das dialogisch-pragmatische bevorzugt, das sokratische Gespräch zur Erinnerung. Da geht es darum, vom Einzelfall zum Allgemeinen zu kommen. Der Leiter soll nicht direkt sagen, das und das ist unser Ziel und so machen wir das. Was ich interessant fand, ich habe Eckhard Martens getroffen, der ist sozusagen der Nestor der Bewegung, der hat das in Deutschland vorangetrieben. In den 70er Jahren, da war das hier noch eine wahre Wüste. Und so als echter Philosoph hat er heute auch noch mehr Fragen als Antworten.
Was für eine Philosophie meinen wir eigentlich? Nicht? Welche Methoden meinen wir eigentlich? Runtergebrochen, wie können wir das mit kleineren Kindern machen? Was verstehen wir unter Kind? Sind das die noch nicht Erwachsenen oder sind das Menschen mit eigenem Recht und mit eigenen Ansprüchen? Das sind so pädagogische und philosophische Fragen, die uns immer noch beschäftigen. Nicht? Und das sollten wir jetzt auch nicht verkennen und so munter weitermachen und die geeigneten Materialien vorlegen und Erfahrungen da begeistert erzählen.
Also Martens wendet sich, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen gegen diese Wohlfühlatmosphäre und das Schulterklopfen. Es ist klar, es ist total schwierig, eine Balance zu finden zwischen Anschaulichkeit und Abstraktion, zwischen Dogmatismus und Relativismus. Was ich gerne sagen würde noch, dass ich besonders wichtig finde, die Empirie nicht ganz draußen zu lassen. Zum Beispiel bei Thema Hirndoping oder können Pflanzen sprechen. Sonst wird das Ganze ein Ausflug ins Phantasialand und reines Rumblubbern.
Bei all diesen hochgestochenen Ansprüchen gilt es in der Schule aber ganz pragmatische Probleme zu überwinden. Ich denke da an die Klassengrößen und daran, dass es ja ein eigenes und ein weiteres Fach sein müssten. Vielfach läuft der Philosophieunterricht, wenn es ihn denn schon gibt, in Konkurrenz und als Alternative zum Religionsunterricht.
Ja, das sind handfeste praktische Probleme. Dialoge philosophischer Art mit 30 Kindern in der Klasse, das geht nicht wirklich gut. Da gibt es immer eine Kerngruppe und der Rest schaltet ab. Also in allen Fächern kann man natürlich die verschiedenen Methoden anwenden. Als Fach gibt es angewandte Ethik bislang nur in Mecklenburg-Vorpommern. Sonst, wie Sie schon sagten, das wird installiert im Religionsunterricht. Im Gymnasium ist es sowieso vorhanden. Das aber wichtig, was den Leuten da besonders wichtig war, ein Curriculum zu entwickeln, Philosophie in der Grundschule. Und Ziel halt Verbesserung Sprachfähigkeit, Denken, also mal wieder Schlüsselkompetenzen. Spannend dabei ist aber auch der Aspekt der Moralentwicklung. Kann Philosophie helfen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden? Und da hat sich Professor Detlef Horster von der Uni Hannover besonders mit beschäftigt.
Lügen ist natürlich eins der beliebtesten Beispiele, die so vorkommen in der Klasse. Wir hatten zum Beispiel einmal die Frage, ein Mädchen hat beobachtet, wie ein anderes Kind geklaut hat. Und das war nicht irgendein anderes Kind, sondern das war ihre beste Freundin. Und da entstand für das Kind die Frage, soll ich das jetzt sagen? Und dann kamen ganz spannende Diskussionen zustande. Also Freundinnen darf man nicht verraten. Und dann die Konsequenzen übrigens auch, was das bedeutet, wenn man die Freundin verrät. Dann ist sie also nicht mehr die beste Freundin. Ganz lebendige Diskussion um diese Frage, ob man also aufgrund der Freundschaft da schweigen soll, wenn ein Kind was geklaut hat. Oder ob man sagt, ja, klauen ist grundsätzlich verboten, damit schädigt man andere und deswegen muss man sagen, das geht gar nicht.
Das ist ja irgendwie ein ganz klassisches Dilemma, das kennt man ja auch im Erwachsenenleben. Entscheidungen abwägen, Lösungen erarbeiten, Konsequenzen bedenken und akzeptieren. Horster meint zumindest, dass schon Kleinkinder manifest moralische Grundeinstellungen mitbringen und die weitere Entwicklung dann sei abhängig von der Reaktion, die die Eltern auf das Verhalten abliefern, beziehungsweise insgesamt das soziokulturelle Milieu.
Aber wenn es dann um die Eltern geht, dann muss das ja, diese Ausbildung ja auch im Elternhaus geschehen. Und ob und wie das geschieht, das lässt sich ja kaum nachvollziehen. Wenn man Philosophieren für alle durchsetzen wollte, müsste man es institutionalisieren. Und das kann ja nur in der Schule geschehen. Und damit sind die Lehrerinnen und Lehrer wieder gefordert. Müssen die sich denn wieder als Einzelkämpfer durchbeißen, wie so oft, oder finden sie Unterstützung?
Ich fürchte, Sie haben recht mit dem Einzelkämpfertum. Es gibt kaum Material. Die Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht heute 2 Unterrichtsmodule online. In der Praxis, der Lehrer greift einen Konflikt auf. Oder er nimmt sich Literatur, zum Beispiel Der kleine Prinz oder Oh, wie schön ist Panama. Ich habe mit der Redakteurin Miriam Holzapfel noch gesprochen. Sie hat den Gedankenflieger mit rausgebracht. Das ist ein Arbeitsheft, was man für den Philosophieunterricht in der Grundschule sehr gut gebrauchen kann.
Zunächst einmal geht es mir darum, mit den Kindern wahrzunehmen, was ist eigentlich in uns und wie kann ich dem eine Gestalt verleihen. Sich anzuschauen, was befindet sich in mir, welche Vorerfahrungen habe ich gemacht, was ist mein Blick auf die Dinge, welche Zugänge kann ich zur Welt legen und dann in dem zweiten Schritt der Austausch mit anderen. Wie siehst du die Welt? Was kann ich mir von dir abschauen? Wo unterscheiden wir uns? Wo haben wir Gemeinsamkeiten? Und dann in dem dritten Schritt gemeinsam weiterzuentwickeln, wo können wir von da aus, wo wir stehen, zusammen weitergehen und neue Erkenntnisse gewinnen oder noch besser neue Fragen entwickeln.
Ja, halt konkrete Fragen sammeln. Holzapfel sagt von sich selber, dass sie eher Geburtshelferin ist und sie bevorzugt das Wort Nachdenken statt Philosophieren. Noch 2 Beispiele, die sie gesammelt hat. Wo komme ich her? Wo war ich, bevor ich geboren wurde? Wie werde ich glücklich? Also ganz philosophische Fragen nach dem Sinn des Lebens.
Jedes Kind ein Philosoph. Von der Fachtagung Philosophieren mit Kindern zum Abschluss der Philkolon berichtete Ulrike Burgwinkel. Um zeitgenössische philosophische Fragen ging es vergangene Woche nicht nur auf der Philkolon in Köln, sondern auch im Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen. Dort stand einmal mehr die Kapitalismuskritik im Fokus. Nun, Sozialismus und Planwirtschaft sind passé und gescheitert und trotzdem oder auch gerade deswegen wird das Modell der Marktwirtschaft kritisch betrachtet. Kann der Markt wirklich alles regeln? Kapitalismus, Probleme und Alternativen hieß die eintägige Veranstaltung, die Peter Leusch beobachtet hat.
Ich selber als Philosoph sehe mich nicht in der Lage, hier aus diesem gemütlichen Lehnstuhl heraus zu sagen, ob der Kapitalismus es schafft, die ökologische Krise zu meistern oder nicht. Wir, politische Philosophie, Ethik, wir können sagen, was wir anstreben sollten an moralischen Zielen, was eine Gesellschaft realisieren sollte. Die Empiriker, die Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die müssen uns sagen, können wir das mit dem Kapitalismus oder irgendeiner staatlich regulierteren Form des Kapitalismus oder müssen wir auf den Kapitalismus verzichten und uns einer Share Economy oder einem anderen Modell zuwenden?
Dr. Carsten Witt von der Universität Duisburg-Essen ruft bei der Kapitalismusforschung zum interdisziplinären Brückenschlag zwischen Philosophie und Sozialwissenschaften auf. In den vergangenen beiden Jahrzehnten, so seine Selbstkritik, habe sich die Philosophie allzu sehr in eine interne Reflexion der Grundfragen zurückgezogen. Was ist eine gute Gesellschaft? Was ist Gerechtigkeit? Doch bei der Anschlussfrage, wie Gerechtigkeit hergestellt werden kann, hat die Philosophie einen falschen Ansatzpunkt gewählt, erläutert Witts Kollege Andreas Niederberger. Das zeigen die Forschungsergebnisse, die der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty in seinem Buch »Das Kapital im 21. Jahrhundert« vorgelegt hat.
Wenn man jetzt Thomas Pikettys Studien zur Ungleichheitsgenerierung durch Vermögensbestände aber ernst nimmt, muss man feststellen, dass die Gerechtigkeitstheorie in der Hinsicht einfach einen falschen Fokus gewählt hat. Ja, sie konzentriert sich auf Arbeitsverhältnisse, obwohl wir faktisch feststellen müssen, dass die Ungleichheit wesentlich dadurch bedingt ist, welche Vermögensbestände Personen bereits mitbringen in die Wirklichkeit.
Die politische Kritik, so Professor Andreas Niederberger, der an der Universität Duisburg-Essen Philosophie lehrt, ist gleichsam selber dem Kapitalismus auf den Leim gegangen, seinem Versprechen, dass man durch Leistung, dass man durch Arbeit reich werde. Aber wenn man die Kluft zwischen Arm und Reich verringern will, dann müsse man beim Vermögen, nicht bei den Löhnen ansetzen. Diese These vertrat ein anderer Wissenschaftler bereits vor 150 Jahren, der englische Sozialtheoretiker John Stuart Mill.
Der interessante und wichtige Punkt bei Mill ist, dass er schon im 19. Jahrhundert eine starke Besteuerung von Erbschaften vorgeschlagen hat und die Idee hatte, dass jeder Mensch in seinem Leben eben nur einen bestimmten Maximalbetrag erben darf und nicht mehr. Und das ist eine Frage, von der ich glaube, dass sie gegenwärtig gerade auch in Deutschland von zunehmender Bedeutung ist, weil es eben so ist, dass jetzt immer mehr nach dem Zweiten Weltkrieg erwirtschaftetes Kapital weitervererbt wird und dadurch die Ungleichheit zunimmt.
Hier wurde ganz schnell deutlich, warum Professor Christian Neuhäuser, Philosoph an der Universität Dortmund, in der aktuellen Debatte über den Kapitalismus auf das Werk von Mill zurückgreift. Mill war ein erklärter Liberaler, der für die Freiheit des Marktes eintrat. Er war aber auch ein überzeugter Sozialist. Wie kann das zusammengehen?
Tatsächlich war Mill der Meinung, dass eine sozialistische Marktwirtschaft die Freiheit aller Menschen am besten realisiert. Und die Grundidee einer sozialistischen Marktwirtschaft oder eines liberalen Marktsozialismus, kann man auch sagen, ist eben, dass die Produktionsmittel in den Händen der arbeitenden Bevölkerung sind und nicht in den Händen weniger Kapitalisten, aber auch nicht in den Händen des Staates. Und das ist ein wichtiger Punkt.
Was Mill vorschwebte, war ein drittes, eine Alternative zum Kapitalismus ebenso wie zum Staatssozialismus. Im Grunde ein Modell, das in Gestalt der Genossenschaften bis heute vielfach umgesetzt worden ist. In einer Genossenschaft sind die Arbeiter auch die gemeinsamen Besitzer ihres Betriebes. Aber die Geschichte hat auch gezeigt, dass das Genossenschaftsmodell an Grenzen stößt.
Das sind der Tendenz nach dann aber eben sehr regional, lokal beschränkte Märkte, wo es oft darum geht, beispielsweise mit dem Problem, dass man nur begrenzte natürliche Ressourcen hat, die man besser gemeinsam nutzt, weil man sie sonst zu schnell verbraucht, umgehen muss. Da funktionieren Genossenschaften sehr gut, wenn man in andere Märkte schaut, die sich sehr stark globalisiert haben, die sehr stark von Konkurrenz getrieben sind, da ist es durchaus so, dass man sagen muss, dass Genossenschaften oft ein Problem haben, weil die Leute, die dann in den Genossenschaften arbeiten und ihr Manager selbst wählen, dazu neigen, sich weniger selbst auszubeuten, als es das eben in einer autoritären Struktur geschehen würde.
Ist das Genossenschaftsmodell zu einer Nischenexistenz verdammt? Neuerdings erhält die Idee des Gemeineigentums neuen Auftrieb durch das verwandte Konzept der sogenannten Share Economy. In der Share Economy sind alle möglichen Güter meist zwar nicht im gemeinsamen Besitz, wohl aber werden sie im Gebrauch geteilt. Das reicht von gemeinsamen Wissens- und Informationsbeständen über Auto- und Wohnungssharing bis hin zu allen möglichen Tausch-, Verleih- oder Geschenkbörsen. Die ganze Share-Ökonomie floriert über das Internet als globales Marktportal. Der Trend wird flankiert von neuen Erkenntnissen der Kooperationsforschung, die für die politische Philosophie wichtig seien.
Was ja in der Philosophie und in der Kapitalismuskritik insgesamt sehr beliebt ist, sind Modelle von Gemeineigentum, also Allmende im Deutschen oder Commons im Internationalen. Und da gab es ja lange Zeit diese Idee sozusagen der Tragödie des Gemeineigentums. Also wenn wir tatsächlich den Dorfplatz haben, auf dem der eine Apfelbaum ist und jeder kann nach Belieben diese sozusagen Äpfel dort pflücken, dann war immer die Annahme, es wird eine Übernutzung geben. Das heißt, sozusagen, jeder wird versuchen, so schnell wie möglich, so viele Äpfel wie möglich da herunterzupflücken und irgendwann dieser Baum zugrunde gehen. Der Fischteich, das ist fischt und es wird keine Fische mehr danach geben. Da zeigen die Studien der Nobelpreisträgerin Oström und dieses ganzen Teams, aber jetzt auch insgesamt in der Kooperationsforschung, ja, dass Menschen zu viel komplexeren Formen von Kooperation in der Lage sind und dass je nach Setting man zeigen kann, dass solche Gemeineigentumsverhältnisse durchaus funktionieren können.
Die Geschichte vom zwangsläufigen historischen Untergang jeder Form von Gemeinschaftseigentum ist auch ein Mythos der philosophischen Kapitalismuskritik, von dem sie sich verabschieden sollte. Denn dahinter steckt ein allzu pessimistisches Menschenbild.
Alternativen zur Marktwirtschaft. Von einer Tagung mit gleichermaßen philosophischen wie soziologischen Fragestellungen berichtete Peter Leusch. Was geschieht zurzeit in Russland? Die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen dort erscheinen von hier aus bedrohlich, sie sind aber nur schwer zu verstehen. Welche politischen Kräfte kommen dort zum Zuge? Wie hat sich der Umbau der Gesellschaft seit 1980, seit dem ersten militärischen Eingreifen Russlands in Afghanistan, vollzogen? In der vergangenen Woche fand in Berlin ein Kolloquium zur sozialen Transformation in Russland statt. Andreas Beckmann berichtet.
Russland und Putin, diese beiden Begriffe erscheinen sowohl in der politischen wie der sozialwissenschaftlichen Debatte im Westen oft wie Synonyme. Ganz so, als bestünde das gesamte Land nur aus dem Präsidenten samt seiner Partei geeintes Russland, einer ihm treu ergebenen Bevölkerung und ein paar ganz wenigen marginalisierten Dissidenten. Dabei ist Russland ein Land der Vielfalt. Nicht nur, weil hier fast 100 verschiedene Ethnien, keineswegs immer konfliktfrei, zusammenleben, sondern auch, weil es eine durchaus bunte Opposition gibt, berichtet Mischa Gabowitsch, Soziologe am Einstein-Forum Potsdam.
Fast schon in jeder größeren Stadt gibt es eine Bewegung, die versucht, irgendwie einen Stadtwald zu retten vor Abholzung oder den Bau einer Straße zu verhindern oder sowas. Und die einen politisieren ihr Engagement dann tatsächlich sofort und sagen, ja, Putin und das geeinte Russland zerstören unseren Wald. Die anderen hüten sich davor und sagen, wir möchten mit dieser großen Politik überhaupt nichts zu tun haben, sondern es geht uns tatsächlich um ein Stück unserer Lebenswelt.
Schon diese völlig unterschiedlichen Ansätze verhindern, dass die vielen lokalen Gruppen eine Partei oder eine Bewegung aufbauen, die landesweit als Alternative oder als oppositionelle Kraft wahrgenommen würde.
Es wird einem immer wieder gesagt, so, wenn du jetzt weitermachst, dann machst du schon Politik. Und das darfst du nicht. Das ist nicht gut. Ja? Politik, das musst du den großen, starken Männern überlassen und so weiter und so fort.
Dass Politik ein Gebiet ist, in das man sich besser nicht einmischt, verkündet aber nicht nur die staatliche Propaganda. So denken auch viele Menschen, für die Politik einfach nur ein schmutziges Geschäft ist. Nach Ansicht von Aljena Ledenjeva, Slawistin am University College London, ist diese Haltung ein Erbe der Sowjetzeit.
The informal exchange of favors Der Austausch von Gefälligkeiten war das Merkmal des politischen Systems der Sowjetunion. Das Prinzip, eine Hand wäscht die andere. Beziehungen waren quasi eine eigene Währung in dieser Gesellschaft, in der ohne Beziehungen gar nichts ging.
Egal, ob es sich um knappe Konsumgüter handelte oder politische Mitsprache. Wer etwas erreichen wollte, musste einen Deal mit dem zuständigen Funktionär eingehen. Alle haben diesen Mechanismus gehasst, erzählt Aljena Ledenjeva, weil sie spürten, wie korrupt dieses System war. Aber alle haben mitgemacht, weil sie nur so etwas bewirken konnten. So formte das System aus jedem Bürger einen vereinzelten Untertan, der der Bürokratie allein gegenüberstand. Auch wenn offiziell immer das Kollektiv beschworen wurde, war die sowjetische Gesellschaft gleichzeitig stark individualisiert. Es gab keine Arbeiterschaft, die sich in freien Gewerkschaften hätte organisieren können. Keine Kleinunternehmer, Beamten oder Freiberufler, die ihre Interessen in Verbänden vertreten hätten. Anders als im Westen wurden nie gesellschaftliche Großgruppen oder soziale Schichtungen sichtbar.
Already in the 30s. The official statistics stopped publishing data about social inequality.
Schon in den 30er Jahren haben die sowjetischen Behörden aufgehört, Statistiken über soziale Ungleichheit auszuweisen. Stadt- und Landbevölkerung, Männer und Frauen, Alte und Junge, das waren die einzigen Unterschiede, über die man öffentlich noch reden durfte. In den 70er Jahren waren dann offiziell alle Klassenunterschiede verschwunden und bis heute kommt man kaum an Daten zur sozialen Ungleichheit.
Is something which is quite problematic.
Deshalb, so der Soziologe Alexander Bigbov von der Universität Moskau, lasse sich bis heute kein klares Bild von der Struktur der Gesellschaft zeichnen. Vor allem lässt sich soziale Ungleichheit nur schwer beschreiben, obwohl schon in der späten Sowjetunion und erst recht in der Jelzin-Zeit die Unterschiede zwischen Arm und Reich größer geworden sind. Immer wieder gibt es heftige soziale Konflikte, die auch Aufsehen erregen, wenn sie sich landesweit ausdehnen, wie kürzlich ein Streik der Lkw-Fahrer gegen Mautgebühren. Aber es entstehen keine Solidarisierungseffekte über die Gruppe der unmittelbar Betroffenen hinaus. Die Lkw-Fahrer haben sich zu einem lockeren Verbund zusammengeschlossen und werden vielleicht eine berufsständische Organisation wie die Deutsche Lokführergewerkschaft bilden, meint Alexander Bigbov. Aber sie werden bestimmt keine Transportarbeitergewerkschaft aufbauen, die eine ganze Branche organisieren könnte. Vielleicht lösen sich die Strukturen des Protests aber auch schon bald wieder auf.
Diese Mechanismen funktionieren auch in der Hinsicht, dass Politiker oft zu den Protestierenden kommen und sagen, so, wenn ihr jetzt mal die Klappe haltet, dann einigen wir uns schon irgendwie. Ich gebe euch, was ihr wollt. Nicht, weil ihr das Recht habt, sondern weil ich so gut bin. Aber dafür müsst ihr jetzt aufhören zu protestieren.
Auf diese Weise, ergänzt Mischa Gabovic, können gerade Umweltinitiativen auf lokaler Ebene häufig Forderungen durchsetzen. Aber solche kleinen Triumphe werden dann kaum als Siege einer oppositionellen Gruppe sichtbar. Und oft sind sie auch nur kurzfristig.
Das Problem ist, es gibt nicht die Institutionen, die es erlauben würden, diese kleinen lokalen Siege zu verstetigen. Das heißt, wenn morgen der Gouverneur der Region sagt, so, jetzt demonstrieren die ja nicht mehr, dann kann ich ja jetzt meine Straße bauen. Dann haben die eigentlich kaum eine Möglichkeit, etwas dagegen auszurichten.
Um die Jahreswende 2011-2012 schien es so, als ob die Opposition der Regierung doch einmal gefährlich werden könnte. Nach erheblichen Unregelmäßigkeiten bei der Parlamentswahl gingen im ganzen Land Hunderttausende auf die Straße. Doch die Protestwelle ebbte nach einem halben Jahr wieder ab. Ein Grund war, dass die Polizei zum Teil sehr hart gegen Demonstranten vorging. Der andere, dass die Oppositionellen, außer der Annullierung der Wahlen, kaum ein gemeinsames Ziel formulieren konnten.
Man findet auch in den Diskursen der Oppositionsaktivisten unglaublich viel Rassismus, Sexismus, Verachtung gegenüber zum Beispiel ärmeren Schichten der Bevölkerung und so weiter. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass es sozusagen eine geläuterte Opposition gibt, die alles, was es so an Gutem gibt auf der Welt, dem bösen Putin gegenüberstellt.
Putin gefährden kann derzeit niemand. Aber Russland wird ein Land des vielfältigen Protests bleiben, prognostiziert Alexander Bigbov.
There are many hotspots which are not flamed.
Es gibt eine Menge Unruheherde. Putin hat dafür gesorgt, dass die staatlichen Institutionen wieder einigermaßen funktionieren und dass es wieder eine soziale Grundsicherung gibt, vor allem für Rentner. Aber es gibt so viel Armut und Frustration, dass niemand vorhersagen kann, welcher Konflikt als nächstes explodieren könnte.
Andreas Beckmann über die sozialen Veränderungen in Russland, die auf einem Berliner Kolloquium zur Zeitgeschichte diskutiert wurden. In Städten spielt sich vieles gleichzeitig ab. Menschen wohnen und arbeiten, sie treffen sich in Straßencafés, sie kaufen ein, sie fahren Auto oder Fahrrad, sind auf Straßen unterwegs oder auf Bürgersteigen, in Fußgängerzonen oder auf zentralen Plätzen. Städte sind weitaus mehr als eine Ansammlung von Häusern. Das Stadtbild wird nur zum Teil von der Architektur geprägt. Viel eindrucksvoller ist der öffentliche Raum, das Straßenbild, die Plätze, die Grünanlagen, alles, was buntes Leben und Treiben ermöglicht. Welche Rolle öffentliche Straßen und Plätze im Städtebau spielen und wie sie eingesetzt werden können, um Städte attraktiv und lebenswert zu machen, wurde letzte Woche in Zürich diskutiert. Und dort erfuhr unsere Kollegin Jennifer Rieger, dass sich Architekten bereits vor über 100 Jahren Gedanken über den öffentlichen Raum gemacht haben.
Zu unseren schönsten Träumen gehören angenehme Reiseerinnerungen. Herrliche Städtebilder, Monumente, Plätze, schöne Fernsichten ziehen vor unserem geistigen Auge vorüber. Und wir schwelgen noch einmal im Genusse alles Erhabenen oder Anmutigen, bei dem zu verweilen wir so glücklich waren.
So schreibt der österreichische Architekt und Stadtplaner Camillo Sitte in seinem Buch »Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen« im Jahr 1889.
Zu verweilen – könnten wir das öfter wieder an diesem oder jenem Platze, an dessen Schönheit man sich nicht satt sehen kann. Gewiss, wir würden manche schwere Stunde leichteren Herzens tragen und neu gestärkt den ewigen Kampf des Lebens weiterführen.
Vor seinem Erscheinen ist Sitte noch relativ unbekannt, doch sein Buch wird ein Bestseller. Es beeinflusst den Städtebau so nachhaltig, dass es den Ausgangspunkt für die Tagung »Die dritte Dimension der Stadt« an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich bildet. Im Jahr 2016, mehr als 120 Jahre später. Camillo Sitte gehört zu den ersten, die sich kritisch mit dem Städtebau des beginnenden Industriezeitalters auseinandersetzen. Ihm missfallen die geometrischen, technisch orientierten Erweiterungen der rasant wachsenden Städte.
Moderne Systeme, jawohl, streng, systematisch alles anzufassen und nicht um Haaresbreite von der einmal aufgestellten Schablone abweichen, bis der Genius totgequält und alle lebensfreudige Empfindung im System erstickt ist. Das ist das Zeichen unserer Zeit.
Vor allem in Deutschland ist es der Fall, dass mit der Gründerzeit, die 1871 mit dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges und den Reparationszahlungen beginnt, es ist einfach Geld da, das verbaut wird zum Teil auch.
Rainer Schützeichel ist Architekt und Architekturhistoriker an der ETH Zürich. Camillo Sittes Buch, so Schützeichel, war die Initialschrift für den künstlerischen Städtebau, eine Strömung um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das Instrument der Künstlerarchitekten war der Raum zwischen den Gebäuden, Plätze und Straßen.
Der Raum selbst ist kein Material, aber er lässt zu durch seine Gestaltung in Form von Baukörpern und Fassaden und Häusern Plätze nach dem damaligen Verständnis als wohlwollend erscheinen zu lassen. Geborgen oder gemütlich, also es gab da verschiedene Konnotierungen. Aber die Idee war, einen geborgenen Stadtraum zu schaffen.
In »Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen« befasst sich Camillo Sitte intensiv mit historischen Plätzen von Rom bis Kopenhagen.
Und versucht daraus Regeln nahezu für einen zeitlosen und guten Städtebau herauszudestillieren.
Auch Vittorio Maniago Lampugnani arbeitet an der ETH Zürich. Er ist Architekt und Professor für Geschichte des Städtebaus.
Also für Sitte sind die wichtigsten Eigenschaften eines guten städtischen Raumes, dass er nicht zu groß ist, dass er geschlossen ist, dass die Straßen an den Ecken oder so einmünden, dass eben die Geschlossenheit des Platzes nicht beeinträchtigt wird. Die Mitte des Platzes muss freigehalten werden und der Raum sollte, darf, muss eigentlich möglichst unregelmäßig sein. So weit würde ich zum Beispiel nicht gehen. Das ist jetzt seine Auffassung. Aber diese Kriterien eben, wie groß darf ein Platz sein? Wie symmetrisch oder asymmetrisch muss er sein? Wie verhält sich die Platzmitte zum Betrachter? Das sind, glaube ich, schon eine Reihe von Fragen, die wir uns immer wieder stellen müssen.
Denn das öffentliche Leben in der Stadt findet letztlich nicht nur in Gebäuden statt, sondern auch in den Räumen dazwischen.
Aber schon, wenn Sie sagen Zwischenräume zwischen den Gebäuden, werde ich leicht nervös, weil eben so werden sie gegenwärtig behandelt, tatsächlich als Zwischenräume. Und ich meine, dass es genau umgekehrt sein sollte, dass die Stadträume zunächst entworfen werden sollten, dass die gestaltet werden müssen und dann die Gebäude können natürlich auch gestaltet werden.
Jede Stadt, glaubt Lampugnani, sei nur so gut wie ihre öffentlichen Räume. Doch dieses Bewusstsein sei im Laufe der Zeit abhanden gekommen.
In der Regel, wenn ein Architekt ein Haus baut, vor allem heute, das war bis eigentlich zum 18. Jahrhundert, sagen wir mal nicht so, ist für ihn das Wichtigste, dass dieses Haus ein möglichst gutes, schönes, eindrucksvolles Gebäude wird. Die Frage, wie sich das Haus einfügt in einen städtischen Kontext, also wie es mit seinen Nachbarn spricht, was für Räume es bestimmt, ist in der Regel eine zweitrangige Frage.
Doch woher kam dieser Wandel?
Das ist eine sehr gute, aber auch sehr schwierige Frage. Es ist letztlich ein gesellschaftliches Problem. Es ist, sagen wir mal, eine der negativen Folgen der Aufklärung, die ja sonst ein dezidiert positives Phänomen, zumindest in meinen Augen, ist, dass das Individuum immer mehr Bedeutung erhalten hat. Und das Individuum will sich auch in der Stadt darstellen. Immer mehr, so sehr, dass dann die Darstellung der Gemeinschaft in den Hintergrund tritt. Und das ist, denke ich, ein Fehler, weil die Stadt zunächst einmal eigentlich die Repräsentation einer Gesellschaft sein sollte.
Können Architekten und Städteplaner heute noch von Camillo Sittes Städtebauprinzipien lernen?
Die Übertragung ist nur begrenzt möglich.
Stefan Günzel, Professor für Medientheorie an der Berliner Technischen Kunsthochschule, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Raum und versucht zwischen verschiedenen Disziplinen zu vermitteln. Heutzutage, meint Günzel, sei es kaum mehr möglich, die alten Städtebaumodelle anzuwenden, da die Innenstädte ja schon längst bebaut seien. Er sieht allerdings eine neue Herausforderung für die Stadtplaner von heute.
Was die Diskussion vor 100 Jahren natürlich noch nicht im Blick haben konnte, ist eine Revolution, die die Menschheitsgeschichte gerade betrifft, und das ist die Digitalisierung. Vor 100 Jahren war es die Industrialisierung, die ihre Auswirkungen zeigte. Heute ist es die Digitalisierung. Und hier tritt uns Raum unter völlig neuen Bedingungen entgegen.
Erstmals hielten sich Menschen zwar physisch in der Stadt auf, gleichzeitig seien sie aber oft in virtuellen Räumen unterwegs. Ein Teil der Aufgabe von Plätzen, nämlich die Gesellschaft und soziale Interaktionen herzustellen, werde damit ins Internet verlagert.
Das Merkwürdige dabei ist, dass selbst unter Leuten, die sozusagen in der digitalen Welt selbstverständlich zu Hause sind, trotzdem ein Bedürfnis zu bestehen scheint, diesen Anschein des existierenden, gebauten öffentlichen Raums zu wahren und ihn dann auch zu nutzen. So als ob man sich vergewissern muss, dass man eben noch leiblich, körperlich im natürlichen Raum existiert.
Die Orientierung im Internet, im Computerspiel oder in anderen virtuellen Welten funktioniere genauso wie die Orientierung im physischen Raum, sagt Stefan Günzel. Architekten müssten also künftig Räume so gestalten, dass sie die Stadtbewohner zum Verweilen einladen, egal ob das Baumaterial aus Stein und Beton oder aus Einsen und Nullen besteht.
Von einer Tagung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich über modernen Städtebau berichtete Jennifer Rieger. Die Roboter übernehmen mehr und mehr Aufgaben, die früher allein dem Menschen überlassen waren. Allerdings sollte man sie eher autonome, intelligente Systeme nennen, denn Roboter sind keine menschenähnlichen Maschinen mit Armen und Beinen, wie sie früher gerne zur Ausstattung in Science-Fiction-Filmen gehörten. Moderne Roboter können zum Beispiel selbstständig ein Auto führen und dabei auch selbstständig Entscheidungen treffen. Aber was geschieht, wenn solche autonomen Systeme, wie es schon vorgekommen ist, einen Unfall bauen? Was ist dann? Roboterethik. Wie viel Moral brauchen intelligente Maschinen? Ein Beitrag von Ingeborg Breuer.
2012 kam der amerikanische Film Robert and Frank in die Kinos. Er erzählt die Geschichte davon, wie ein Pflegeroboter zum besten Freund eines alten, verwirrten Mannes wird. Robert ist darauf programmiert, Franks Lebenslust und Wohlbefinden zu steigern. Doch statt der von Robert vorgeschlagenen Gartenarbeit interessiert sich der frühere Juwelendieb Frank mehr für Aktivitäten jenseits der Legalität. Und so assistiert Robert bei der Vorbereitung von Franks nächstem Raubzug. Denn seine Konstrukteure haben vergessen, ihm moralische Regeln einzuprogrammieren. Der Film spielt, so heißt es, in einer nahen Zukunft. Wirklich?
Das ist tatsächlich eine sehr weite Zukunft. Und die Vorstellung von dem Roboter als entscheidungsfähiges Wesen, was so ähnlich ist wie wir selbst, ist eigentlich falsch.
Die Geschichte ist schön, aber es ist Fiktion.
Jochen Steil, Roboterforscher, und Oliver Bendel, Wirtschaftsinformatiker, sind sich einig. Einen humanoiden Allround-Pflegeroboter, der sich selbstständig orientiert, bewegt und handelt und der noch dazu lernfähig ist, gibt es noch nicht. Das heißt aber nicht, dass der Einsatz von heutigen intelligenten Maschinen keine moralischen Fragen aufwirft. Immer wenn eine Maschine so autonom ist, dass sie dazu in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, die richtige Entscheidung zu treffen, schreibt Oliver Bendel in seinem gerade erschienenen Buch »Die Moral der Maschine«, handelt sie letztlich moralisch.
Nehmen Sie einen Saugroboter, es kommen gerade sehr ambitionierte neue Modelle heraus.
Erläutert der Professor für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Nordschweiz. Er entwickelt gerade einen eigenen Saugroboter, der nicht einfach alles verschlingt, was vor und unter ihm ist.
Lady Bird existiert auf dem Papier. Die Idee ist folgende. Lady Bird ist ein tierfreundlicher Saugroboter. Er stoppt vor Marienkäfern und anderen Tieren. Er stoppt, er wartet, bis die Tierchen weg sind. Und die Idee ist einfach, er will sie nicht einsaugen. Er will diese kleinen Tierchen, die auf dem Boden herumkrabbeln, verschonen. Ich halte es letztendlich für sinnvoll, wenn der Roboter auch erkennt, was er einsaugt.
Regelmäßig melden sich dann aber Studenten, erzählt der tierliebe Professor, die einwenden, dass sie ihren Staubsauger ja gerade dazu benutzen, um solch kleine Krabbeltiere einzusaugen, sprich zu töten. Oliver Bendel selbst missbilligt das, aber...
Wenn Sie das wirklich wollen, dann könnte der Hersteller für solche Menschen einen Killbutton vorsehen. Und mit diesem Killbutton könnte man dann aktiv sich für eine Tötung entscheiden. Was ich damit sagen will, man könnte wirklich Geräte bauen mit bestimmten moralischen Entscheidungen. Und Sie dürfen diese Entscheidung natürlich dann auch aushebeln.
Auch in Pflegeheimen wird mittlerweile angesichts eines drohenden Pflegenotstands mit schlauen Maschinen experimentiert. Mit Rollatoren, die registrieren, wenn ein alter Mensch die Orientierung verloren hat und ihm den Weg zurück nach Hause oder ins Heim weisen. Mit Service-Robotern, die Menschen Medikamente bringen oder ihnen etwas zu trinken anbieten. Oder mit Pflegewagen, die sich, wenn die Notklingel aus einem Zimmer ertönt, automatisch zu diesem Zimmer in Bewegung setzen. Aber was macht die Maschine, wenn ein Patient die Medikamente nicht einnehmen will? Akzeptiert sie das als Patientenautonomie? Besteht sie auf der Einnahme? Oder ruft sie einen Pfleger oder Arzt? Und was macht der Pflegewagen, wenn mehrere Notklingeln gleichzeitig ertönen?
Zu welcher Notklingel in welchem Zimmer gehe ich zuerst? Dann ist das eben auch eine moralische Entscheidung, wo man eben Präferenzen entsprechend aussprechen muss.
Entscheidungen, die bislang von Menschen getroffen werden, könnten in Zukunft an Maschinen delegiert werden. Aber nach welchen Regeln? Professor Michael Decker, Direktor des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie.
Die Schwester wird dabei im Hinterkopf haben, ob der Mensch, der zuerst geklingelt hat, der ist, der schon viermal heute Nacht geklingelt hat, wo sie schon dreimal war und der andere hat aber noch nie geklingelt. Ich denke, diese Art Sachen werden da immer auch eine Rolle spielen. Wenn wir aber jetzt einen Pflegewagen haben, einen robotischen Pflegewagen, der immer schon dorthin fährt, dann kann es eben sein, dass sich dieses Verhältnis umdreht und dass die Schwester auch dahin läuft, wo der Pflegewagen schon ist. Weil der Pflegewagen unterstützt ja die Schwester. Da sind also die frischen Bettlaken drauf und all die anderen Dinge, die man vielleicht in einem Zimmer braucht. Und wenn der Wagen dann vorauseilt, dann dreht sich das vielleicht um und auch die Pflegerin oder der Pfleger gehen dorthin, wo der Wagen schon steht.
Solche moralischen Probleme dürften vergleichsweise einfach zu lösen sein. Aber was, wenn Probleme komplexer werden? Schon jetzt werden fahrerlose Autos auf vielen Straßen der Welt getestet. Sie werden den Verkehr sicherer machen, urteilen Experten. Und dennoch stieß im Februar 2016 ein solches selbstfahrendes Auto mit einem Bus zusammen. Softwarefehler, räumte der Konzern ein und aktualisierte daraufhin seine Software. Doch Oliver Bendel bezweifelt, dass es völlig unfallfreies Fahren geben wird. Und dann? Soll das Auto durch ein abruptes Bremsmanöver die Insassen des Fahrzeugs schützen, auch wenn dies zu einer Massenkarambolage bei den nachfolgenden Autos führt? Oder soll das Auto einem Kind ausweichen, auf die Gefahr hin, jemand anderen zu verletzen?
Für wen bremst das Roboterauto? Das ist eine große Frage, die gerade viel diskutiert wird. Es gibt dafür ganz viele Vorschläge. Man kann Autos utilitaristische Prinzipien einpflanzen. Klassische utilitaristische Prinzipien könnten so aussehen, dass das Auto durchzählt. Die Bremsen versagen, dann hat das Auto die Wahl, die eine Person zu töten oder die fünf Personen. Ein klassischer Utilitarist würde sagen, selbstverständlich töten wir die eine Person und wir verschonen die fünf Personen. Und ich finde es sehr heikel, wenn Maschinen solche Entscheidungen treffen dürfen, sollen und können.
Oliver Bendel kommt deshalb zu dem Schluss, dass Autos nur da fahren dürfen, wo sie das sicher können. Nämlich,
sie sind absolut geeignet dafür, dass sie zwischen Städten fahren. Man kann bestimmte Spuren vorsehen oder sie auch Spuren wechseln lassen. Wenn man autonome Autos jetzt aber in Städte loslässt, in hochkomplexe Umgebungen, dann wird es zu Unfällen kommen. Und dann ist die Frage, was zu tun ist.
Auf den Punkt gebracht. Für Oliver Bendel dürfen intelligente Maschinen nur einfache moralische Entscheidungen treffen. Komplexe Entscheidungen, wie sie einem Auto im Stadtverkehr begegnen würden, müssen dem Menschen überlassen bleiben und nicht dem rationalen Programm einer intelligenten Maschine. Dies gilt selbstredend auch für einen weiteren Bereich der Robotik, nämlich für automatisierte Waffensysteme, beispielsweise für Kampfdrohnen. Zwar können diese weitgehend selbstständig starten und landen und auch ihr Ziel erkennen, doch den Waffeneinsatz steuert bislang ein Mensch. Überlegungen gehen aber dahin, dass in Zukunft die Drohne selbst über Leben und Tod entscheiden solle, da sie viel schneller als ein Mensch eingehende Informationen verarbeiten und darauf reagieren könne.
Da ist ja im Moment die Situation die, dass solche Drohnen ferngesteuert, also aus großer Entfernung. Und dann haben wir zwischen dem Mensch, der an der Fernsteuerung sitzt, und dem Ziel der Rakete oder der Drohne, haben wir dann verschiedene Laufzeitwege zu berücksichtigen, die das Signal einfach braucht.
Professor Michael Decker, Technikfolgenabschätzer.
Deswegen kann es sinnvoll sein, dass wir der Drohne einige der Entscheidungen, und das ist jetzt ja das interessante Wort, mit auf den Weg geben, die es einfach selbstständig on the fly sozusagen treffen kann. Zum Beispiel, dass zwei benachbarte Häuser als mögliches Ziel irgendwie in Frage kommen. Und es ist dem Mensch, der am anderen Ende der Fernsteuerung sitzt, in der Geschwindigkeit nicht möglich zu identifizieren, welches der beiden Häuser das gewünschte Ziel ist.
Die Drohne aber kann aufgrund der ihr eingespeicherten Daten dieses Haus identifizieren. Macht es da nicht Sinn, die Entscheidung zur Zerstörung der Maschine zu überlassen?
Man gibt diese Kriterien der Drohne mit. Und das ist dann schon eine Art Entscheidung, wo wir uns fragen, wollen wir die dem System überlassen oder nicht.
Der amerikanische Roboterethiker Ronald Arkin argumentiert sogar, in bestimmten Kriegssituationen könnten Roboter möglicherweise ethischer handeln als Menschen. Sie könnten schneller viele Informationen verarbeiten und begingen deshalb weniger tödliche Fehler. Zudem handle eine Maschine ohne Frust, ohne Rachsucht oder Nervosität. Andere Wissenschaftler, wie der britische künstliche Intelligenzforscher Noel Sharkey, halten dies für zutiefst inhuman. Maschinen, so Noel Sharkey, sollten grundsätzlich nicht darüber entscheiden dürfen, ob ein Mensch lebt oder stirbt. Der deutsche Wissenschaftler Professor Jochen Steil, Geschäftsführer am Bielefelder Forschungsinstitut für Kognition und Robotik, hält solche ethischen Abwägungen allerdings schon deshalb für verfehlt, weil die technischen Voraussetzungen für ein solches autonomes Agieren von Maschinen bislang fehlten.
Da Das Problem, muss der Roboter Moral haben oder nicht, wird seit langer Zeit auch schon im Bereich der Militärrobotik diskutiert. Da geht es einfach darum, sollen solche Kriegsmaschinen autonome Entscheidungen treffen oder nicht? Das eigentliche Argument dagegen ist auch wieder ein technisches. Um das zuverlässig machen zu können, müsste der Roboter oder eine beliebige andere Maschine eine sehr gute Wahrnehmung der Welt haben und eine sehr genaue Wahrnehmung der Welt und dann eben auch ein sehr großes Wissen über die Welt. Das ist aber nicht realistisch. In diesen Situationen, um die es geht, haben wir das nicht. Deswegen glauben viele Roboterforscher auch, dass das eigentlich eine eher hypothetische Diskussion ist.
Für Jochen Steil geht die ganze Diskussion um eine Ethik für Roboter an den eigentlichen Problemen vorbei. Denn damit ein Roboter ein moralisches Urteil fällen kann, muss er eine Entscheidung treffen. Um eine Entscheidung zu treffen, muss er aber wiederum die ihn umgebende Welt deuten können. Doch bislang, so Jochen Steil, können sich Roboter zwar in der Welt der Daten hervorragend orientieren, in der offenen Welt dagegen, in der wir uns bewegen, versagen Roboter oft. Menschsein, so der Wissenschaftler, sei für den Roboter eben doch nach wie vor zu kompliziert.
Moral ohne Deutung der Welt funktioniert eben nicht. Und das ist nach wie vor das Problem. Das kann er nämlich nicht gut genug, jedenfalls nicht so gut, dass wir das akzeptieren würden. Dafür reicht er eben nicht, nur 90% sicher zu sein, dass da eine Person ist oder keine. Oder 95%. Dafür würde man das sehr viel genauer wissen wollen. Und das schafft die Technik heute nicht. Jedenfalls nicht in der realen Welt, wo sich immer ständig alles ändern kann und ich eben nicht jede Situation vorher schon mal gesehen habe. Und das ist das Problem an der Stelle.
Die drängendsten ethischen Fragen stellen sich für Jochen Steil dagegen im Bereich des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre, da Roboter heute sehr viel über die Menschen erfahren, mit denen sie kooperieren. Ein Beispiel. Mehr und mehr werden in der Medizin sogenannte Operationsroboter eingesetzt. Dabei sitzt der Chirurg nicht bei dem zu Operierenden, sondern steuert von einem Terminal aus die Maschine, die die Operation vornimmt. 77% aller Prostataoperationen werden in den USA schon mit einem solchen Roboter durchgeführt. Aber
wenn ich viele solche Operationen mit so einem Roboter aufzeichne, habe ich plötzlich sehr viele Daten, um Chirurgen vergleichen zu können. Und plötzlich bekomme ich so etwas wie einen Maßstab, ja, für die Güte der Operation. Und ich kann jetzt mit Hilfe dieser Technologie bei jeder einzelnen Operation sagen, wie gut ist die eigentlich gemacht hier, die Naht. Und das finde ich schwierig. Da kriege ich einmal ein Datenschutzproblem und ich kriege aber auch sehr große normative Probleme. Was ist überhaupt noch erlaubt? Wie viele Tagesformen muss ich erlauben? Wie kann man überhaupt lernen? Ja, wie kann man überhaupt noch erlauben, dass jemand mit schlechteren Fähigkeiten, objektivierbar schlechteren Fähigkeiten, dann operiert? Aber natürlich braucht man das, weil man entwickelt sich ja im Laufe der Zeit. Und das ist an sich so weit, dass man das in naher Zukunft einsetzen könnte, ja, um eine Bewertung dieser Operationen zu machen. Die Krankenkassen werden großes Interesse daran haben, denn man will ja Qualitätssicherung auch betreiben. Das ist ja auch eine wichtige Sache.
Robert, die intelligente, autonom agierende Universal-Haushaltshilfe aus dem Film Robert and Frank, wird wohl noch lange Science-Fiction bleiben. Noch sind Roboter Werkzeuge, die allerdings stets an Intelligenz zunehmen und eine Unmenge an Daten sammeln und verarbeiten können. Und da liegt die eigentliche normative Herausforderung, denn Assistenz kann schnell zur Überwachung werden. Selbst so ein kleiner Saugroboter, so Oliver Bendel, vermag seinen Besitzer ganz übel auszuspionieren.
Roboter und ähnliche Maschinen sind, wie übrigens alle entsprechend ausgerüsteten digitalen Systeme, in der Lage, uns zu beobachten und uns zu belauschen. Ein moderner Saugroboter bildet sich erst einmal ein Computermodell des Raumes. Und da beginnt schon die Autonomie. Der Saugroboter ist alleingelassen, er fährt alleine herum, er wird nicht ferngesteuert, er vermisst den Raum, er beobachtet. Vielleicht haben wir beim Finanzamt angegeben, dass wir ganz kleine Räume haben oder dass wir ein riesiges Büro haben. Und dann kommt der Saugroboter und vermisst unser Büro und es stellt sich etwas ganz anderes heraus.
Roboterethik. Wie viel Moral brauchen intelligente Maschinen? Das war ein Beitrag von Ingeborg Breuer. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht es weiter mit den Jazz Facts. Darin stellt Michael Engelbrecht das Werk des armenischen Pianisten Tigran Hamasyan vor. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio war Carsten Schröder. Musik.